aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident Prabowo will in Mekka ein Hajj-Dorf errichten. Die EU fördert eine stärkere Verknüpfung der Hochschulbildung in Indonesien mit der Forschung. Andi Amran begleitet Präsident Prabowo beim Besuch der landwirtschaftlichen Flächen von Merauke. BRICS bereitet globales alternatives Zahlungssystem vor. Der stellvertretende Minister für Jugend und Sport nannte ASFC einen Impuls für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Sportler Potenzials. Die nationale Sportwoche PON 2028 konzentriert sich auf olympische Sportarten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der stellvertretende Religionsminister Muhammad Syafi'i sagte, dass Präsident Prabowo Subianto ein Hajj-Dorf in der Stadt Mekka in Saudi-Arabien errichten möchte, um den Hajj-Pilgern aus Indonesien den Weg zu erleichtern. Zitiert von Antara am Samstag in Jakarta übermittelte er die Wünsche von Präsident Prabowo, basierend auf seiner Besorgnis über die Existenz von Hajj-Pilgern aus seinem Heimatland, die oft nicht die größtmöglichen Dienstleistungen erhalten, obwohl sie seit Jahren Gebühren erhalten, obwohl sie jahrelang Geld gesammelt haben. Muhammad Syafi'i sagte, dass die Gründung des indonesischen Hajj-Dorfes in Mekka Unterstützung vom Königreich Saudi-Arabien erhalte, das 50 Hektar Land für eine 100-jährige Konzession übergeben hatte, aber seine Entwicklung werde aufgrund verschiedener auftretender Dynamiken immer noch behindert. Dennis Haibi, Delegationsbotschafter der Europäischen Union, ermutigt dazu, die Hochschulbildung in Indonesien stärker mit Forschung und Beschäftigung zu verknüpfen. Zitiert von Antara am Samstag in Jakarta, sagte Dennis Haibi, dass KIB-Universitäten in Indonesien eine Zusammenarbeit mit Universitäten in Europa anbieten, die über mehr Forschungsprogramme verfügen. KIB glaubt, dass Indonesien Frauen mehr Zugang zu Arbeitswelt ermöglichen muss, wenn Indonesien ein Wachstum von 8% erreichen und bis 2045 ein Land mit hohem Einkommen werden will. Er ermutigt Frauen zu studieren und die beste Ausbildung in Europa zu erhalten, damit sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern können, um das Wachstum in Indonesien zu fördern. Indonesians Land Reserve Minister Andi Amran Sulaiman begleitete Präsident Prabowo Subianto am Sonntagmorgen zur Inspektion von Reisanbauflächen im Bezirk Merauke in der Provinz Südpapua. Zitiert von Antara in Jakarta sagte Andi Amran, dass Merauke großes Potenzial Lebensmittelscheune mit modernen landwirtschaftlichen Konzepten habe. Ihm zufolge bereitet das Ministerium eine Reihe strategischer Schritte vor, um den Prozess von der Aussaat bis zur Ernte zu beschleunigen. Er erklärte, dass die Regierung im Jahr 2024 die erste Phase des Sanflandoptimierungsprogramms abgeschlossen habe, das eine Fläche von 40.000 Hektar im Bezirk Merauke umfasse. Derzeit sind 35.000 Hektar bepflanzt und weitere 5.000 Hektar befinden sich im Prozess der Landbearbeitung für die sofortige Bepflanzung. Dieses Programm zielt darauf ab, den Anpflanzungsindex 300 zu erreichen und die Produktivität von Nahrungsmittelpflanzen zu steigern. Merauke soll einer der Standorte für die Entwicklung des Nahrungsmittelproduktionszentrums in der östlichen Region Indonesiens werden und in der Lage sein, den nationalen Nahrungsmittelbedarf zu decken. BRICS erarbeitet derzeit Empfehlungen für alternative Zahlungssysteme, um trotz der Abhängigkeit von US-Dollar einen sicheren und zuverlässigen Mechanismus zu schaffen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, erste Empfehlungen seien formuliert worden und würden den Aufbau eines nachhaltigeren Systems ermöglichen. Dies wurde am Sonntag, den 3. November, von Sputnik berichtet. Er hofft, dass Brasilien als nächster Vorsitzender der BRICS diese Bemühungen fortsetzen wird. Lavrov sagte, diese Bemühungen seien wichtig, da der Einsatz des US-Dollars als Wirtschaftswaffe als zunehmend aggressiver angesehen werde. Daher versucht BRICS eine Zahlungsplattform zu schaffen, die besser vor den mit dem Dollar verbundenen globalen Wirtschaftsrisiken geschützt ist. Darüber hinaus wird BRICS eine Vollmitgliedschaft für Länder in Betracht ziehen, die an einem Beitritt im Jahr 2025 interessiert sind. Der stellvertretende Minister für Jugend und Sport, Taufik Hidayat, erklärte, dass die 48. Asiatische Schulfußball U18-Meisterschaft ASFC 2024 eine strategische Gelegenheit für die Zusammenarbeit zwischen Ländern in Asien sei, um das Potenzial junger Sportler zu entwickeln. Bei der Eröffnung der Veranstaltung am Sonntag, den 3. November, freute sich Taufik über die Anwesenheit von Delegierten aus China, Thailand, Malaysia und Indonesien, die talentierte Studenten im Bereich Fußball repräsentierten. Taufik betonte auch die Bedeutung von Werten im Sport wie Fleiß, Respekt und Anpassungsfähigkeit. Taufik ermutigte die Athleten auch, ihre Träume zu verwirklichen und diese Veranstaltung zu einer Investition in die Zukunft zu machen. An der Veranstaltung, die vom 1. bis 9. November stattfinden wird, nehmen 150 Teilnehmer aus vier Ländern teil, wobei Indonesien als Gastgeber zwei Teams entsendet. Das indonesische Nationale Sportkomitee KONI hat die Nationale Sportwoche 2028 PON angewiesen, sich stärker auf Sportarten zu konzentrieren, die zu den Olympischen Spielen gehören. Der Vorsitzende des Nationalen Sportkomitees Indonesiens KONI, Marciano Norman, erklärte am Sonntag, den 3. November, dass mit dieser Ausrichtung die Anzahl der Teilnehmenden Zweigstellen geringer sein würde, die Qualität der teilnehmenden Athleten jedoch durch bestimmte Standards verbessert würde. Die Nationale Sportwoche PON wird in den Provinzen Ost-Nusa Tenggara und West-Nusa Tenggara stattfinden. Neben der Nationalen Sportwoche PON bietet KONI durch verschiedene Veranstaltungen wie die Indonesian Martial Art Games IMAG, the Indonesian's Beach Games, the Indonesian Indoor Games, and the Indonesian Youth Games, die regelmäßig in verschiedenen Regionen stattfinden, auch ein Forum für nicht-olympischen Sportarten. Marciano betonte auch, wie wichtig es sei, die Entwicklung auf lokaler Ebene zu verbessern, damit Spitzensportler hervorgebracht würden, die auf nationaler Ebene konkurrieren könnten. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.900 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.094 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.730,20 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74 bis 81%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Kommentar hat heute: Warten auf die Reaktion des UN-Sicherheitsrates, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Zum Thema. Gemeinsam mit 52 Ländern und zwei internationalen Organisationen wandte sich die Türkei am 1. November in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat, in dem sie zu sofortigen Maßnahmen drängte, um den Waffen- und Munitionsfluss nach Israel zu stoppen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Djibouti, dass die israelischen Behörden unter Benjamin Netanyahu zu einer globalen Bedrohung geworden seien. Die Türkei fordert daher alle Länder dringend auf, zu verhindern, dass Israel das Völkerrecht weiter missachtet. Laut CNBC sind die Vereinigten Staaten und Deutschland in Indonesien die größten Waffenlieferanten Israels. Das Ausmaß der US-Hilfe für Israel ist bemerkenswert. die USA sind das Land, das 68% der israelischen Waffen aus dem Ausland liefert, gefolgt von Deutschland mit 30% an zweiter Stelle. Unterdessen kündigte Frankreich über Präsident Emmanuel Macron im Oktober 2024 an, die Lieferung von Waffen an Israel einzustellen. Auch wenn sie nicht so groß ist wie die Hilfe der USA und Deutschlands, ist diese Ankündigung von großer Bedeutung, da Macron nicht nur einen Stopp der Waffenlieferungen ankündigte, sondern auch die Länder aufforderte, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen. Macron äußerte sich auch besorgt über den anhaltenden Gaza-Konflikt und kritisierte unter anderem den israelischen Bodenangriff auf den Libanon. Macrons Ankündigung stieß beim israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu auf heftige Resonanz, der Macron als peinlich bezeichnete und sagte, dass Israel mit oder ohne der Unterstützung anderer Länder gewinnen würde. Die Lieferung von Waffen spielt in einem Konflikt, auch im Krieg, eine bedeutende Rolle, dass sie eindeutig mit den Auswirkungen der verursachten Zerstörung verknüpft ist. Der Stopp der Waffenlieferungen könnte auch der Schlüssel zur Beendigung des Krieges und zur Eröffnung von Dialogmöglichkeiten sein. Die Vereinten Nationen haben am 5. April über den Menschenrechtsrat tatsächlich eine unverbindliche Resolution herausgegeben, in der die Länder angewiesen werden, den Verkauf, die Weitergabe und den Transfer von Waffen, Munition und anderer militärischer Ausrüstung an Israel zu stoppen. In der Resolution wurde auch die unabhängige internationale Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem, angewiesen, über diesbezügliche Angelegenheiten zu berichten. Es scheint jedoch, dass diese Resolution in den Augen der Vereinigten Staaten keine Bedeutung hat. Am Ende Oktober 2024 zeigte ein vom Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University erstellter Bericht die starke Unterstützung des Landes für israelische Operationen sowie die verstärkte Präsenz Amerikas im Nahen Osten. Die Schritte der Türkei, Druck auszuüben, um Israels Waffenlieferungen zu stoppen, müssen weiterhin beobachtet werden, bis der UN-Sicherheitsrat eine Einigung erzielen kann. Wenn diese Waffenlieferungen gestoppt werden können, könnte Frieden im Nahen Osten, insbesondere in Gaza-Palästina, erreicht werden, damit die Welt nicht mehr in jedem Medienbericht die blutüberströmten Gesichter palästinensischer Kinder sehen muss. Soweit Kommentar. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hier sind historische Ereignisse, die am 14. November in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 14. November 1995, als der israelische Premierminister Yitzhak Rabin von einem Demonstranten erschossen wurde, der gegen das Oslo-Abkommen war. Am 14. November 1995 wurde der israelische Premierminister Yitzhak Rabin von einem Demonstranten namens Yigal Amir, einem Ultranationalisten, der gegen das Oslo-Abkommen war, erschossen. Dieser Vorfall ereignete sich auf dem israelischen Königsplatz in Tel Aviv, kurz nachdem Rabin an einer Parade zur Unterstützung des Friedens zwischen Israel und Palästina teilgenommen hatte. Yitzhak Rabin, der damals Premierminister war, war für seine Initiative bekannt, durch das Oslo-Abkommen Frieden mit Palästina zu erreichen. Das Oslo-Abkommen führte dazu, dass Yitzhak Rabin 1994 zusammen mit Yasser Arafat und Simon Peres der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Wir wenden uns dem Ereignis vom 14. November 2008 zu, als Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Am 14. November 2008 wurde Barack Obama zum 44. Einwohner der Vereinigten Staaten gewählt. Dieser Sieg macht Obama einen Demokraten zum ersten Afroamerikaner, der das höchste Amt des Landes innehat. Es gelang ihm, den Republikaner John McCain in einer Wahl zu besiegen, die von Millionen Wählern im ganzen Land verfolgt wurde. Diese Wahl markierte einen Führungswechsel nach der Amtszeit von Präsident George W. Bush, der gemäß dem 22. Zusatz zur US-Verfassung nicht erneut kandidieren konnte. Obamas Amtseinführung fand am 20. Januar 2009 statt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 14. November 2010, als Qantas Flug 32 nicht fliegen konnte. Bei Qantas Flugzeugen mit der Flugnummer QFA 32 auf der Flugroute London-Singapur-Sydney kam es nach dem Start von Changi International Airport in Singapur zu einem Triebwerksausfall. Diese Störung führte dazu, dass die Motorkomponenten auf der linken Seite auseinander gerissen wurden und auf Batam fielen. Das Flugzeug landete sicher in Singapur, nachdem es am HOSBA-Punkt-Treibstoff abgeladen hatte, bevor es zurück nach Singapur landete. Das Flugzeug mit 469 Passagieren landete um 3.46 Uhr UTC oder 10.46 Uhr West-Indonesischer Zeit erneut erfolgreich am Flughafen Changi. Der Ausfall war der erste seiner Art beim viermotorigen Airbus A380, dem größten Passagierflugzeug der Welt. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bermain rintik hujan, kala itu ku merasa tiada duka lara yang mengusik hari-hari. Thank you. bisa sejenak berhenti untuk mengejar cita, mengejar mimpi.
Mengingat memorimu,
beristirahatlah untuk bisa lari lagi.
Voice of Indonesia.
Di seluruh unsur Indonesia bahana tuita das tema di Indonesia seri girung hadas narung smita zer for sogung program tuita son fun umtuanci mit ein sunat nun undresi koma fir bilionan rupiah for anslag. Dirko di nirenda minister uernerung Indonesia Yulkifli Hasan zakta am 30 Oktober by einer Pressekonferenz im Büro des Handelsministeriums in Jakarta, dass das Budget für das Lebensmittelversorgungsprogramm 2025 139,4 Billionen Rupiah betrage. Das Gesamtbudget wird auf mehrere verbundene Ministerien und Institutionen aufgeteilt, wie das Landwirtschaftsministerium, das Forts Ministerium, das Ministerium für Maritimes und Fischereiangelegenheiten, das Ministerium für Bau, das staatseigene Unternehmen für Ernährung und andere. Die Haushaltsverteilung wurde unter anderem für die Bereitstellung von Düngemitteln in Höhe von 45 Millionen Rupiah verwendet, die an staatliche Unternehmen für Nahrungsmittel übergeben wurden, sowie für die Bereitstellung von Dorfmietern für die Ernährungssicherheit in Höhe von 16,25 Millionen Rupiah und für die Bereitstellung von 15 Millionen Rupiah für Reisfelder und andere. Yulkifli Hasan sagte auch, dass der Haushalt später in mehrere Programme verwandter Ministerien oder Institutionen unter der Kontrolle des Koordinierungsministeriums für Ernährung aufgeteilt werde. Yulkifli Hasan sagte zuvor, dass bei der Verwirklichung des Programms zur Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln, das bis 2028 erreicht werden soll, eine Zusammenarbeit zwischen Ministerien und Institutionen erforderlich sei. Zuvor sagte Staatssekretär Prasetyo Hadi, dass Präsident Prabowo Subianto alle relevanten Ministerien gegeben habe, das Landwirtschaftsministerium als führenden Sektor bei der Verfolgung des Ziels der Nahrungsmittelselbstversorgung innerhalb von 3 bis 4 Jahren zu unterstützen. Prasetyo sagte weiter, dass die Nahrungsmittelselbstversorgung ein vorrangiges Programm sei, dass das Hauptanliegen von Präsident Prabowo Subianto sei. Laut Prasetyo sagte Präsident Prabowo, dass die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln eine Notwendigkeit sei. Da Indonesien ein Agrarland sei, dass sie bei der Deckung seines Nahrungsmittelbedarfs nicht auf andere Länder verlassen könne. Das war unser Indonesien.
Kala itu ku merasa tiada duka lara yang mengusik hari-hari. Tak
berhenti untuk
mengejar cita,
mengejar mimpi,
mengingat memori untuk bisa lari lagi.
Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir den Strand Kedung Tumpang in Ostjava. Viel Spaß dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Bezirk Tulung Agung ist einer der Bezirke in der Provinz Ostjava und liegt an der Südküste der Java-Insel. Da die geografische Lage an der Südküste der Insel Java liegt, besitzt dieser Ort eine Reihe der Reiseziele in Form der Strände, die recht berühmt sind und schönen Ausblick haben. Einer davon ist der Kedung Tumpang Strand. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kedung Tumpang ist ein Strand im Dorf Pucang Laban im Bezirk Tulung Agung Ostjava, etwa 34 Kilometer vom Stadtzentrum Tulung Agung entfernt. Dieser Strand ist bekannt als einer der Strände mit Felsen und steilen Klippen, die Touristen anlocken können. Außerdem gibt es in der Mitte des Riffs eine Nische oder eine Buchtung, die wie ein Teich geformt ist und von Touristen zum Schwimmen genutzt werden kann. Die Bewohner bezeichnen den Teich als Kedung oder Loch oder als tiefen Teil des Flusses. Liebe Hörerinnen und Hörer, Der Gedung Tumpang Strand hat mehrere Attraktionen, die ihn von anderen Stränden unterscheiden. Eine von seinen Besonderheiten ist die ausgedehnten Korallenriffe am Rande des Strandes, die kleine Teiche bilden. Wenn man diese Teiche von der Oberseite des Strandes aus betrachtet, ergeben sie einen sehr schönen Farbverlauf, den die Touristen unbedingt verewigen sollten. Bei Ebbe sind die in den Felsspalten gebildeten Teiche recht ruhig und können zum Wasserspielen oder einfach nur zum Baden genutzt werden. Doch muss man wegen der Eigenschaften der Südküste, die große Wellen hat, die manchmal auch die Besucher gefährden, vorsichtig sein. Eine weitere Attraktion des Gedung Tumpang Strandes ist die vielen Fotospots mit unterschiedlichen Hintergründen, angefangen vom Hintergrund des Südmeeres bis hin zu den Klippen, die den Gedung Tumpang Strand umgeben. Liebe Zuhörer, einen Urlaub am Strand zu haben, ist tatsächlich eine der schönsten Aktivitäten, denn man kann nicht nur im Wasser, sondern auch im Sand spielen. Der Gedung Strand ist ein Muss für alle, die nach einer einzigartigen und exotischen Naturschönheit in Ostjava suchen. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen in der gleichen Zeit und Frequenzen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Semua rasa
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia des indonesischen Staatsrundfunks RRI und die Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Di Bima of Deutsch in Bima. Liebe Zuhörer, Sie werden ein Gespräch mit dem Titel Bolehkah auf Deutsch dürfen hören. Dieses Gespräch fand zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und einem Bewohner des Bezirkes Bima statt. Der Besitzer eines traditionellen Gebäudes im Touristendorf Maria im Distrikt Bima ist. Nachdem er sich das Pferderennen angesehen hatte, besuchte Chris das Touristendorf Maria, um traditionelle Gebäude zu besichtigen. Chris bat den Besitzer um Erlaubnis, das traditionelle Gebäude betreten zu dürfen. Hören wir uns Ihre Unterhaltung an.
Unik sekali rumah ini.
Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
Bolehkah saya masuk?
Boleh. Mari, silakan.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Titel Bolehkah auf Deutsch dürfen stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie die Wörter wiederholen. Bolehkah auf Deutsch dürfen oder darf ich? Saya auf Deutsch ich. Masuk auf Deutsch eintreten oder reinkommen. Bolehkah saya masuk auf Deutsch darf ich eintreten oder reinkommen. Unik auf Deutsch einzigartig. Bangunan auf Deutsch das Gebäude. Objek wisata. Die touristische Sehenswürdigkeit oder das Touristenziel. Die Besucher im Gespräch nutzen Sie den Ausdruck Bolehkah saya masuk? Auf Deutsch, darf ich eintreten? In dieser Äußerung gibt es das Wort Bolehkah auf Deutsch dürfen oder darf ich und wird in der Bitte nach einer Erlaubnis verwendet. In der Frage nach einer Genehmigung folgt der Gegenstand der Genehmigung in dieser Äußerung folgt auf das Wort Bolehkah auf Deutsch dürfen oder darf ich der Wunsch saya masuk auf Deutsch ich trete ein oder bolehkah saya masuk auf Deutsch darf ich eintreten als höfliche Anfrage verbunden mit einer Bitte. Why to the Beispiele? Wenn Sie jetzt einige Beispiele für die Verwendung des Wortes Bolehkah auf Deutsch darf ich oder dürfen? Bolehkah kami datang ke perayaan itu? Bolehkah kami datang ke perayaan itu? Auf Deutsch dürfen wir zur Feier kommen? Bolehkah saya duduk di kursi ini? Bolehkah saya duduk di kursi ini? Auf Deutsch darf ich auf diesem Stuhl sitzen? Die Bussure das Dorf Maria ist ein Touristendorf im Distrikt Wawo, Bezirk Bima, in der Provinz West Nusa Tenggara. In diesem Touristendorf gibt es ein traditionelles Uma Lenge Haus. In der Bojosprache bedeutet Uma Lenge, ein Haus mit einem hohen Konnissendach. In der Vergangenheit diente Uma Lenge als Wohnsitz und Lagerort für landwirtschaftliche Produkte. Liebe Zuhörer, bevor das Programm, lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Unik sekali rumah ini.
Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
Bolehkah saya masuk?
Boleh. Mari, silakan.
Di Bursurer Daswar, das Program, Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Bolehkah? Bolehkah? Auf Deutsch dürfen oder darf ich? Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, weiter bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Kronchenlied mit dem Titel In der Cintaku. Wie schön ist meine Liebe. Gesungen von Ratu Aulia und Exan, begleitet von der Musikgruppe Fievin. Dieses Lied ist ein Werk von Alam Urbach und wurde am 23. März 2012 veröffentlicht. Indahku Cintaku ist ein beliebtes Lied, das von der verstorbenen Vanessa Angel und Niki Tirta geschaffen wurde. Der Erfolg dieses Lieds zeigt sich darin, dass er mehrmals als Soundtrack für Seifennovellen und FTV in Indonesien verwendet wurde. Darüber hinaus hatten Vanessa Angel und Niki Tirta sogar einen Auftritt in Hongkong, bei dem sie dieses Lied performten. Dieses Lied erzählt von einem verliebten Paar. Die beiden wollen sich immer näher sein und jeden Tag geblieben werden. Liebe Zuhörer, hier ist das Kronchenlied Indahku Cintaku, gesungen von Ratu Aulia und Exan, begleitet von der Band Fievin. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu dekat denganmu setiap hari. Sempurnamu, tak peduli
cintaiku.